Dankeschön. Ja, tatsächlich, jetzt ist die Peinlichkeit offiziell. Ich war noch nie hier. Aber ab heute, Peinlichkeit behoben, ich war in Balingen. So, ich habe es sogar gefunden, dank Navi. Ich finde wahrscheinlich nie wieder zurück, sollte es ausfallen. Aber wir kriegen das hin. Genau, so schön hier zu sein. Danke für das herzliche Willkommen. Ich habe auch schon die Räumlichkeiten gezeigt gekriegt. Echt total cool hier. Gefällt mir total gut. Schön. Ja. Heute fangen wir eben an mit dieser Hashtag-Jesus-Reihe. Und es ist jetzt schon eine Weile her, dass dieses ganze Narrengedönse war und Aschermittwoch war auch endlich, wo dann alles vorbei war. Und für viele hat dann ja so eine, ja, diese Fastenzeit vor Ostern angefangen. Gibt es bei euch irgendwen, der auf irgendwas verzichtet? Da geht eine Hand hoch, noch eine mutige Hand. Ja, ihr seid wie Reutling, da gingen auch nur zwei Flossen hoch. Und das sind mehr, muss man sagen, ja. Genau. Ja, viele verzichten ja auf irgendwelche kulinarischen Dinge, Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch oder eben auch auf was Technisches, also auf soziale Medien, aufs Internet, wenigstens tagsüber oder wenigstens nachts, wenn man schläft. Das ist noch schwerer. Genau, 7 Wochen ohne, sagt man dazu. Und wir als ICF, wir machen auch dieses 7 Wochen, aber nicht ohne, sondern mit, nämlich mit ganz intensiv Jesus, dieses Hashtag Jesus, ganz intensiv Jesus, diese 7 Sonntage vor Ostern. Und wir wollen das nutzen, dass wir Jesus da noch ganz viel genauer kennenlernen, ihn nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Seit einigen Jahren gibt es das schon im ICF-Movement, dass alle ICFs, die es so gibt, die Serie Hashtag Jesus machen und in dieser Zeit eben die gleiche Predigtreihe haben. Und wir wollen uns in dieser Serie ganz bewusst eben auf Jesus einlassen. Das ist nämlich eigentlich der Sinn dieser ganzen Fastenzeit vor Ostern. Nicht, dass wir merken, wie schwer es ist, das Fleisch wegzulassen oder wie schlimm es ist, nachts das Internet auszuschalten, sondern dass wir uns bewusst werden, wer war er eigentlich oder wer ist er eigentlich, der damals dieses Riesenopfer an Ostern für uns gebracht hat. Wer ist es? Und Jesus, der hat uns eine ganz gewaltige Zusage gegeben. Er hat nämlich gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und wir wollen durch ganz verschiedene Zugänge zu Gott ganz neu hinter dieses Geheimnis dieser großartigen Verheißung in den nächsten Wochen kommen. Wir wollen gucken, was es heißt, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich bin. Jesus hat es öfter gesagt von sich. Er hat öfter mal gesagt, wer er ist. Und vielen von uns ist wahrscheinlich dieser Begriff, die Ich-Bin-Worte Jesu, das sagt einem was. Und genau um diese Ich-Bin-Worte soll es nämlich in den nächsten Wochen gehen, die Ich-Bin-Worte Jesu. Und ich möchte euch an dieser Stelle gleich mit reinnehmen in Geschehen zu der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, als er gepredigt hat, Wunder vollbracht hat und die Menschen ihm hinterherliefen. Und es ist gleich eine ganze Menge Text, aber ich mache es mir hier gemütlich und ich lade euch ein, macht es euch auch richtig schön gemütlich, macht die Augen zu, lasst einfach den Text auf euch wirken, stellt euch vor, ihr seid da wirklich dabei, ihr seid einer der Jünger oder einer dieser Menschen, die da hinterhergelaufen sind, einer dieser Menschen, die dabei waren und das alles mitgekriegt haben. Genau, einer dieser Bewunderer. So, hier ist schön. Also, Jesus hatte gerade circa 15.000 bis 20.000 Menschen, das waren 5.000 Männer und ihre ganzen Familien, durch ein Wunder mit ein paar wenigen Broten und Fischen gesättigt. Daraufhin wollten einige Jesus zum König machen. Jesus zieht sich daraufhin zurück. Er will das nicht. Die Volksmenge, die sucht ihn wie ein Paparazzi. Und am nächsten Tag finden sie ihn wieder an einer völlig anderen Stelle und fragen erstaunt: Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Wir haben dich gesucht. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, das wollt ihr einfach nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Ja, was müssen wir denn tun? Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir das glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann, hey, dann lass uns ein Wunder sehen, das uns das beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, so wie es ja auch schon in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sag euch, das Brot vom Himmel, das hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, das ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, die sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Daraufhin kam es unter den Juden zu heftigen Auseinandersetzungen. Wie kann der sowas sagen? Was behauptet er von sich? Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Und nach dieser Aussage gehen die meisten. Als er seine Jünger fragt, ob sie jetzt auch gehen wollen, antwortet Petrus zu Jesus, Meister, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben das und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ja, Jesus wurde verfolgt wie ein Star. So ging es ihm. Tausende von Menschen haben ihn verfolgt, waren hinter ihm her. Zuerst hielt er eine Rede vor diesen Tausenden von Leuten. Dann vollbrachte er ein Mega-Wunder direkt vor ihren Augen. Und die Menge, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie die ausgeflippt sind, wie die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben und gesagt haben, hey, das ist er, auf den wir gewartet haben. Den brauchen wir als König. Der wird uns hier aus allem rausholen, was uns so fertig macht, aus allem, was so schief läuft. Der hält uns raus. Den machen wir zum König. Aber Jesus als König, das gehörte so gar nicht zu Gottes Plan für ihn. Und Jesus wusste das. Aber die Menschen damals haben das noch nicht verstanden. Die haben gesehen, was er macht und sie wollten ihn. Sie haben ihn verfolgt. Jesus, ihren Star. Sie hatten Hunger. Sie hatten Hunger nach was Besonderem, nach Zeichen, nach Wundern. Sie wollten noch mehr davon sehen, von dem, was er da so konnte und tat. Sie sehnten sich nach etwas, was sie aus ihren Problemen rausholt. Nach einer Lösung, vielleicht auch einfach nur nach Highlights, nach was Besonderem, nach irgendetwas, was diese Sehnsucht, die sie alle tief in sich hatten, stillt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Momente auch als Christ, wo du auch so eine Sehnsucht hast nach Zeichen und Wundern, dass endlich mal wieder der Blitz vom Himmel kommt. Oder nach irgendwas, was dich aus einer schwierigen Lage oder aus irgendeinem Problem einfach mal zack rausholt, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Vielleicht sehnst du dich aber auch einfach nur nach Urlaub. Nach einer Pause. Einfach mal abschalten. Oder du sehnst dich danach, dass jemand dich umarmt. Dass jemand dich festhält. Dass jemand da ist, der dir zu verstehen gibt, du bist nicht allein. Aber vielleicht sehnst du dich auch nach Materiellem. Vielleicht sagst du, Mensch, ständig muss ich den Cent umdrehen und komme nie über die Runden. Ich wäre gern mal sorglos. Aber vielleicht hast du auch alles, wonach man auf dieser Welt strebt und trotzdem bist du leer. Und da habe ich jetzt mal ein Lied mitgebracht, was es eigentlich, wie ich finde, ziemlich cool beschreibt.
für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage, für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin und ich bin grad hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich's auch gekriegt. Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Warum bin ich nicht satt?
Ja, warum werde ich nicht satt, wenn ich doch alles habe, was man sich auf dieser Welt wünschen kann? Man kann alles haben und trotzdem hungrig sein, nicht satt werden. Und ich glaube, wir alle, jeder von uns, der hat tief in sich so einen Hunger oder Durst, so eine Sehnsucht nach irgendwas. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, dass jeder von euch das kennt. Vielleicht ein Hunger danach, geliebt zu werden, ein Hunger nach Anerkennung, ein Hunger danach, irgendwie bedeutsam zu sein, irgendwie doch mal irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Ein Hunger nach Intimität, nach Geborgenheit. Und diese Menschen damals, die hatten auch alle diesen Hunger. Und in dieser Situation, als eben diese ganzen Menschen vor Jesus stehen und in ihrer Sehnsucht da stehen und begierig darauf sind, dass er ihnen was gibt, was sie füllt, was sie aus dieser Sehnsucht rausholt, da bringt Jesus ein Statement. Er sagt nämlich, ich bin das Brot des Lebens. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haut das Statement jetzt nicht so vom Hocker. Wenn einer sagt, ich bin das Brot, denke ich an Bernd das Brot. So, kennt ihr das so? Gell, das war so mein erster Gedanke, Bernd das Brot. Und die Aussage, die bringt mich jetzt einfach nicht zum Staunen oder haut mich jetzt vom Hocker, wenn wer sagt, Mensch, Lena, ich bin das Brot. Kann man machen, wenn man das will? Weil Brot ist doch nichts Besonderes. Toll, dann ist er halt ein Brot. Ich bin eine Gurke, was weiß ich. Aber Brot ist einfach heute nichts Besonderes mehr. Wenn, dann ist es eine Beilage. Das ist was, wenn du in ein Restaurant gehst, dann kriegst du das als nettes Grüßle aus der Küche. Kannst es essen, wenn du willst, musst du aber nicht. Wenn du dir einen dicken, schönen Salat bestellst, kriegst du das Brot nebenbei. Wenn du willst, kannst du es essen, vielleicht aber auch nicht. Wenn du in ein Restaurant gehst, abends zum Essen, dann suchst du dir kein Restaurant aus, was ausschließlich Brot anbietet. Ich kenne auch keins, was einfach nur berühmt ist für sein Brot. Weil das ist nicht das, was wir als die Hauptmahlzeit, als das, wo wir gerne für ausgehen, ansehen. Lieber ein Steak. So. Oder irgendwas Ausgefallenes, was Tolles, was Leckeres, aber eben nicht so ein stinknormales Brot. Oder wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wenn man fragt, so, wie nehme ich jetzt am besten ab? Lass das Brot weg, das ist böse, es hat Kohlenhydrate, es gibt auch, glaube ich, ein Buch, Dumm wie Brot, wo es dann wirklich so, wirklich, ja, das Brot, das, diese Kohlenhydrate, die darfst du nicht essen, dann nimmst du ab. Also da ist es nicht mal nur Nebensache, sondern es ist der Feind. So, und dann sagt Jesus, ich bin das Brot. Kein Wunder, dass uns das heutzutage nicht sonderlich umhaut, wenn er das sagt. Aber damals, zu biblischen Zeiten, also tausende Jahre vor Jesus und eben auch zu seiner Zeit, hatte Brot einen ganz anderen Stellenwert für die Menschen. In der Bibel allein wird Brot über 400 Mal erwähnt, explizit. Und Brot war damals eben keine Beilage, kein kannst du essen, musst du aber nicht. Nein, Brot war das Hauptgericht. Und das Brot das Hauptgericht war, die Hauptnahrungsquelle der Menschen, das müssen wir eben im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Aussage von Jesus, dieses Ich bin das Brot, lesen. Zum Beispiel steht schon ziemlich zu Beginn der Bibel in 1. Mose 3, Vers 19, das war kurz nach dem Sündenfall, da sagt Gott zu Adam, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Oder dann später auch als Lot, das war der Neffe von Abraham, als der in Sodom lebte und dann kamen die zwei Engel in die Stadt und Lot, der lud sie zu sich nach Hause ein und zwar zu einem Festmahl. So steht es wortwörtlich in der Bibel. Da steht, aber Lot drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kam und dort bereitete er für sie ein gutes Essen oder im Original Mischtee. Und dieses Mischtee bedeutet Festmahl zu. Er backte frisches Brot und sie aßen. Das Festmahl, Mischtee, war Brot. Frisches Brot, sonst nichts. Stell dir jetzt mal vor, du kommst nach Hause, du hattest einen echt langen Tag, langen Arbeitstag, du bist völlig fertig, einfach nur froh, zu Hause zu sein. Und deine bessere Hälfte empfängt dich in der Tür. Schatz, ich weiß heute, ich kenne deinen Terminkalender, ich weiß, wie lang du unterwegs bist, wie fertig du bist und du hattest auch kein ordentliches Festmahl dabei. Aber hey, ich habe für dich ein Festmahl zubereitet. Komm, wasch die Hände, setz dich hin, ich bediene dich. Und du wäschst die Hände, setz dich hin und vor deinem inneren Auge fliegen die Steaks oder die Sushi-Röllchen oder was auch immer für dich ein Festessen ist und du sitzt da und wartest und dann kommt deine bessere Hälfte und hat da ein Brot. Und zwar sonst nichts. Du wartest, ob sie noch mal in die Küche geht und was holt. Nein, es gibt nur das Brot. Wie gesagt, für uns nicht so der Renner, für die Menschen damals das Essen und auch ein Festessen. Aber eben nicht nur zur Zeit des Alten Testaments, sondern auch zu Jesu Zeiten war Brot immer wieder Thema und die Hauptsubstanz der Ernährung. Also auch Jesus immer wieder, wenn er wo zu Besuch war oder auch beim letzten Abendmahl, immer wieder heißt es, er brach das Brot. Und nicht, weil sie extra fürs letzte Abendmahl dann so ein besonderes Brot angekarrt haben, sondern das war ihr Abendmahl, ihr Abendessen, Brot. Einfach nur Brot. Und genau deshalb sagt Jesus, ich bin das Brot. Weil er weiß, eigentlich müssten die Menschen doch verstehen, was das heißt damals. Was Brot ist, das Wichtigste. Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das, worum es in Kirchen geht. Ich bin das, worum es in jeder Predigt gehen sollte, in jedem Worship. Ich bin das, worum es in jeder Familie gehen sollte, in unseren Jobs, in unseren Beziehungen, unserem ganzen Leben, um Jesus. Ich bin das Brot, ich bin das Hauptgericht. Jesus will keine Beilage sein. Er will das Hauptgericht sein. Und habe ich mal so eine coole Anekdote gehört vom Jensen Franklin, das ist ein Pastor aus den USA, der hatte in einer seiner Predigten erzählt, und zwar ist er Vater von 5 Kindern, alle recht dicht vom Alter her beieinander. Und irgendwann haben sie überlegt, okay, wir fahren jetzt in so ein Fastfood-Restaurant, in Drive-Thru, also Drive-In, alle 5 Kinder rein, Mutter, Vater, Minivan, los. So. Und dann unterwegs ist ihm eingefallen, so, die Bestellung sollte ich am besten jetzt schon aufnehmen, weil wenn ich erstmal an einer von diesen Säulen bin, wo es so rauskrächzt und ich nicht nah genug drankomme, weil es mir sonst den Spiegel abhaut, da kann ich nicht anfangen zu diskutieren mit meinen 5 Kindern, wer jetzt was will. Das müssen wir vorher wissen. Also, alles gut geplant, organisiert. Jedes Kind durfte sagen, mit, ohne Zwiebeln, mit Gürkchen, extra Käse, wie auch immer. Habt ihr Hunger? Genau, und das hat er sich alles genau aufgeschrieben und wusste, okay, die Bestellung kann ich abgeben. Und seinen Kindern hat er gesagt, so, wenn wir an diesem Ding sind, Ruhe. Keiner sagt einen Ton, weil sonst versteht einen keiner. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da an so einem Ding bestellt hat. Je mehr du willst, desto weniger kriegst du. Und also, sie kommen an, er hat die Bestellung. Die Kinder sind wirklich still, ganz ruhig. Er brüllt es in diese Säule. Es kommt tatsächlich so an, wie er es wollte. Alles erscheint da. Und er, endlich, okay, und die Kinder waren auch ruhig. Und dann krächzt es aus der Säule zurück. Darf vielleicht noch eine Apfeltasche dazu sein? Zack, geht das Chaos los. Ich, nein, da. Und alles, was so schön geplant war, ja. Sie kamen nicht für die Apfeltaschen dahin. Sie kamen für die Cheeseburger mit den extra Zwiebelchen oder für die Pommes, was auch immer. Und die Bestellung, die war super und durchdacht und komplett und genau ausgetüftelt. Und dann kommt so dieses, darf es noch eine Apfeltasche dazu sein? Und manchmal, da frage ich mich, wenn Jesus in unsere Gottesdienste geht, wenn er unser Leben sieht, unsere Gebete hört, ob er dann vielleicht auch fragt, darf es vielleicht noch ein bisschen Gott dazu sein? Kann es sein, dass Jesus manchmal einfach wie eine Beilage in unserem Leben ist? Wie diese Apfeltasche? Etwas, was du nehmen kannst zu dem ganzen Hauptgericht, aber du kannst es auch lassen? Könnte es sein, dass Jesus uns manchmal anschaut und sagt, boah, Wahnsinn, wie du gerade Musik gemacht hast, was du da aus dem Instrument rausgeholt hast und dein Gesang, der Hammer. Aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Toll, wie du da gerade auf der Bühne standst und wie du geredet hast, das war toll, aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Es ist so toll, wie du dein Leben strukturierst, deine Ziele, die Visionen, die Pläne, die du hast, wie organisiert du bist. Aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Mensch, klasse, wie du die Karriereleiter hochkletterst. Das ist, also deine Mitarbeiter, dein Chef, wie die von dir reden. Aber darf es auch noch ein bisschen Gott dazu sein? Oder es ist toll, wie du dich in die Erziehung deiner Kinder reinhängst. Die sind dir so wichtig und das spürt man. Und du, ja, du machst es so toll, aber darf es noch ein bisschen Gott dazu sein? Ich glaube, wir sind so oft beschäftigt mit tausend Dingen. Mit Arbeit, Studium, Schule, Unternehmen gründen, Familie gründen, Kirche gründen, was auch immer. Und ich glaube, Gott, der wird uns da manchmal echt gern stoppen und fragen, hey, darf ich wieder dein Hauptgericht sein? Ich bin kein Beilagensalat, ich bin kein Bruschetta-Starter. Ich bin das Hauptgericht. Darf ich auch bei dir das Hauptgericht sein? Und all diese Dinge, die Studienabschlüsse, die Meilensteine auf der Arbeit, die To-Dos, die du auf deiner Alltagsliste hast, deine ganzen Ziele und Visionen, das ist alles gut und das ist alles wichtig. Aber Jesus, der sollte eben in dem Ganzen keine Nebensache sein. Er will das Hauptgericht sein. Er will das Wichtigste in deinem Alltag sein und nicht nur das Brotkörbchen, wo du einmal sonntags reingreifst und es genießt und dann geh mal wieder heim und das war's. Nein, er will der Hauptgang im ganzen Alltagsmenü sein. Und das heißt nicht, dass du alles andere aufgeben musst, um das zu bekommen, das eine. Du musst deine Pläne, deine Ziele, Vision, deine To-Dos, alles, was du so vorhast, nicht über Bord werfen. Aber das Hauptgericht ist das Brot des Lebens, Jesus. Er sollte im Zentrum stehen. In jedem Gottesdienst brauchen wir das Brot. Jesus. In jeder Beziehung, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein, wo auch immer wir uns aufhalten, überall brauchen wir dieses Brot. Jesus ist das Wichtigste. Wie Jesus auch in Johannes 6, Vers 51 sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und da geht es nicht darum, dass wir hier und da so eine Prise Jesus zu unserem Alltagstrott hinzufügen, dass es ein bisschen mehr nach Jesus schmeckt. Nee, es geht darum, dass wir ihn wirklich in uns aufnehmen, dass er in uns größer wird, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass andere Menschen an uns sehen können, wer Jesus ist. Darum geht's. Und diese Message, die Jesus da damals gesagt hat, die war für viele Juden zu viel, deswegen sind sie gegangen, weil sie gesagt haben, hey, dieser Jesus, der mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit Bettlern und Kranken und Zöllnern und Fischern abhängt, der soll Gottes Sohn sein, der soll Gott sein, der soll der sein, auf den wir gewartet haben und dem soll ich komplett nachfolgen, alles aufgeben für ihn. Deshalb sind sie gegangen. Ich bin das Brot des Lebens. Und es sind nur ganz wenige bei Jesus geblieben. Und wer war das? Das waren die, die schon länger mit ihm unterwegs waren. Das waren die, die ihn kannten. Die, die eine Beziehung mit ihm hatten. Wie der Petrus gesagt hat, hey, wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, dass du Gottes Sohn bist. Wir glauben dran und wir bleiben bei dir. Denen ging es wirklich um Jesus. Denen ging es nicht nur um die Zeichen und Wunder, die er tun konnte, sondern es ging ihm um den Menschen Jesus, den sie Tag für Tag immer besser kennengelernt haben. Und ich glaube, wenn es uns wirklich um ihn geht, um Jesus und nicht nur um diese Zeichen und Wunder, sondern einfach um die Beziehung mit ihm, ihn besser kennenzulernen, dann werden wir merken, ganz automatisch, dass Jesus, das Brot des Lebens, der ist, der all unsere Sehnsüchte erfüllt, der diesen ganzen Hunger, den wir haben, stillt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und in dieser Aussage, da geht es um ein Grundbedürfnis unseres Körpers, das Grundbedürfnis nach Nahrung. Und indem Jesus sagt, ich bin das Brot, sagt er, dass er Leben gibt. Er gibt Leben und Substanz. Er gibt quasi die himmlische Versorgung auf allen Gebieten. Die ganzheitliche Versorgung für Körper, Seele und Geist. Es geht um die Bedürfnisse unserer Seele. Er, Jesus, das Brot des Lebens, ist die Erfüllung unserer Sehnsucht tief in uns. Und was wir lernen müssen, ist, dieses Brot eben nicht nur sonntags aus dem Brotkörbchen zu genießen, sondern es mit nach Hause zu bringen. Anderen davon mitzuteilen, anderen davon abzugeben. In der Apostelgeschichte, da wird von einer Situation berichtet, in der Paulus im Gefängnis sitzt. Und Paulus in dem Gefängnis, der erzählt da auch den anderen Insassen von Jesus. Also Paulus, der war voll von dem Brot und der hat es ausgeteilt. Der hat von Jesus geredet. Und in diesem dunklen Ort, in diesem Gefängnis, war Jesus auf einmal das Allerwichtigste. Jesus war der Mittelpunkt. Das Brot des Lebens war der Mittelpunkt, das Hauptgericht. Das Gefängnis, das war so voller Jesus, dass diese ganzen Verbrecher, die da drin saßen, drin blieben, sitzen blieben, obwohl ein Erdbeben kam und die ganzen Türen aufsprengte. Die hätten alle verschwinden können. Die sind nicht aus Solidarität für die armen Gefängniswächter geblieben. Nee, die hätten gehen können. Die sind geblieben, weil da das Brot war. Weil sie gespürt haben, hier ist das, was mich satt und zufrieden macht. Hier ist das, was ich brauche. Sie hatten so viel Brot. So viel Jesus. Und dieses Brot, das wichtiger ist als alles andere, das brauchen wir eben hier in unserem Gottesdienst, hier in der Gemeinde, in unserem Heimatort und in unserer Familie, unseren Beziehungen. Weil ich glaube, ohne dieses Brot können wir nie der Mann oder die Frau sein, oder werden wir nie der Mann oder die Frau sein, die wir eigentlich sein könnten. Wir werden nie die Eltern sein, die wir sein könnten. Wir werden nie die Freunde sein, die wir sein könnten. Wir werden nie unseren Job so gut machen, wie wir ihn machen könnten, wenn wir das Brot hätten. Und dafür reicht es nicht, einmal die Woche in die Kirche zu gehen, das Brot zu genießen, sich gut zu fühlen. Nein. Wir müssen lernen, dieses Brot mit heimzunehmen. Und es ist wie damals bei den Israeliten in der Wüste. Da war es auch so, dass Gott sie jeden Tag aufs Neue ernährt hat mit dem Manna. Er ließ das Brot vom Himmel fallen. Und nicht wie bei Harry Potter in den Hallen, wo plötzlich das Essen auf den Tischen und auf den Tellern erscheint, hat das nicht in ihren Zelten das Brot erscheinen lassen. Wäre auch kein Problem für ihn gewesen. Wäre für Gott gar kein Problem gewesen. Nee, er hat es draußen auf dem Boden regnen lassen, das Brot, auf den Boden fallen lassen. Und er hat gesagt, hey, wenn du das Brot willst, dann musst du rausgehen aus deinem Zelt und es dir reinholen. Du musst das Brot holen und mit nach Hause bringen. Denn das einzige Brot, was deine Familie haben wird, ist das, was du mit nach Hause bringst. Und das gilt auch für uns heute. Wenn deine Kinder, dein Partner, deine Freunde, deine Eltern Gebet brauchen, bist du die Person, an die sie zuerst denken? Zu der sie gehen und darum bitten, dass du für sie betest? Wenn deine Kinder, dein Partner, deine Freunde, deine Kollegen christliche Fragen haben, Fragen zu Jesus haben. Hast du genug Brot? Ist deine Beziehung tief genug zu Jesus und hast du genug Überzeugung, um ihren Hunger zu stillen? Bringst du genug Brot mit heim, damit deine Familie satt wird? Hast du genug Brot in deinem Leben, damit du auch anderen davon abgeben kannst? Und die Bibel sagt außerdem, man muss das Brot jeden Tag neu, frisch sammeln und nach Hause bringen. Denn sonst bekam es Würmer und fing an zu stinken. In 2. Mose 16, da befiehlt Mose dem Volk Israel, dass sie von diesem Manna nichts über Nacht aufheben sollen. Die sollen sich's jeden Morgen frisch holen. Denn das Brot vom Vortag, das war nicht mehr genießbar. Und ich befürchte, dass wir oft versuchen, uns vom Brot vom Vortag zu ernähren. Von vergangenen Erlebnissen, von irgendwas, was uns in der Vergangenheit gestillt hat, unseren Hunger. Aber wir sollen uns jeden Tag dieses Brot nach Hause holen, jeden Tag neu. Jeden Tag will Gott uns dieses Brot neu geben. Und darum hat Jesus uns auch gesagt, dass wir genau so beten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Vater, ich danke dir, dass du uns jeden Tag neu dieses Brot geben willst. Ich danke, dass du die Antwort bist auf all unsere Fragen, auf unsere Sehnsüchte, auf unseren Hunger. Und ich danke dir, dass wir einfach nur glauben müssen, dass wir mit dir in Beziehung kommen dürfen, dass du für uns da bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du gesagt hast, ich bin das Brot des Lebens. Danke, dass du bist, der du bist. Ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Und ich bitte dich, mach du unsere Herzen weit für dich, dass wir ja, dich aufnehmen können. Dass wir immer dir immer ähnlicher werden. Dass wir anderen zeigen können, wie du bist. Und dass wir dich weitergeben können. Bitte hilf uns, dieses Brot nach Hause zu bringen, auch für unsere Familien und unser Umfeld. Amen.